dass ihr da seid. Schön, euch zu sehen. Einige sind wieder zurück von fernen Ländern. Auch nochmal herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder gesund und behütet angekommen seid. Heute vor dem Gottesdienst gab es noch einen Eindruck aus Apostelgeschichte 10, Vers 33. Da heißt es, da sandte ich auf der Stelle zu dir und du hast wohl daran getan, zu kommen. Also wurde nach jemand gesandt und er ist gekommen. So sind wir nun alle gegenwärtig vor dem Angesicht Gottes, um alles zu hören, was dir von Gott aufgetragen ist. Das ist mein Gebet heute Morgen. Wir sind vor dem Angesicht Gottes, dass ihr das hört, was mir von Gott aufgetragen ist. Was menschliche Weisheit ist, dürft ihr beiseite legen. Aber ich fand es ganz stark. Das ist mein Gebet, dass heute nicht Christian spricht, sondern dass der Geist Gottes zu euch spricht. Amen. Ich habe ja mal erzählt, wieso mir die Themen kommen. Manchmal bereite ich eine Predigt die Woche davor vor und dann gibt es andere Themen, die gären in mir manchmal monatelang. Und heute ist so ein Thema, was lange herangewachsen ist. Und ich habe versucht, einen Titel zu finden und ich habe gedacht, der Titel Wortkultur passt sehr gut. Ich bin der Überzeugung, dass Worte Kultur bilden. Worte übertragen Wissen, sie übertragen auch Werte, sie übertragen ganze Weltanschauungen und Traditionen. Ich habe da auch noch ein paar Beispiele heute für euch. Aber Worte transportieren all das in eine Gemeinschaft von Menschen. Die Worte, die in einer Gemeinschaft gesprochen werden, können positive und negative Auswirkungen haben. Je nachdem, welche Ideologie oder Weltanschauung damit verbunden ist und welche Werte durch diese Worte transportiert werden. Dies geschieht in der Politik zum Beispiel durch Parteien. Wir haben jetzt Kommunalwahl demnächst wieder. Es hängen schon einige Slogans aus, für was die Politiker oder Parteien stehen. In der Wirtschaft und Werbung kennt ihr das durch Firmenslogans, Werbeslogans. Da gibt es negative und positive Beispiele, aber wir kennen das auch aus der Weltgeschichte. Ich möchte mit einem krassen Negativbeispiel anfangen. Im Dritten Reich stand bei den Arbeitslagern über den Toren der kurze Satz, Arbeit macht frei. Was für eine Lüge in dem Zusammenhang. Man wollte ganze Personengruppen in Arbeitslagern umerziehen, oder loswerden. Es gibt aus der Werbung auch Dinge, die manchmal schief gehen. Die Drogeriekette Douglas, die hat vor kurzem den Slogan gehabt, come in and find out. Im Sinne, komme rein und finde heraus, was es alles so gibt. Viele Deutsche haben ganz missverständlich das interpretiert, komm rein und versuch wieder herauszufinden. Es ging ganz schief, man hat dann die Kampagne ganz schnell beendet. Ich weiß nicht, ob die Werbemarketing-Person noch für die Firma arbeitet. Naja. Es gibt auch Positivbeispiele. Und da habe ich mein erstes Positivbeispiel, ist vielleicht ein Reizthema. Kanzlerin Merkel hat in der Flüchtlingskrise gesagt, wir schaffen das. Und wir haben vieles geschafft. Viele, die in Not waren, konnten wir aufnehmen und ihnen helfen. Oder UPS. Wer kennt UPS? Alle kennen UPS, oder? So wie die bekannteste Marke ist, glaube ich, Coca-Cola und gleich danach kommt, glaube ich, UPS. Und es gab eine Zeit, die ist schon ein bisschen her, da gab es viele verschiedene Lieferanten. Es gibt ja auch so DPD, es gibt Hermes, es gibt DHL. Und wenn du aber sicher gehen wolltest, dass in Europa innerhalb 48 Stunden dein Paket wirklich bei der Person in Thessaloniki ankommt, dann war das UPS. Und UPS war ganz clever. Sie hatten einen Slogan, der hieß Consider it done. Betrachte es als erledigt. Entspann dich, wir erledigen das für dich. Und es war so gut. Oder viele andere Slogans, die es da noch so gibt. Ihr seht schon, Worte formen eine Kultur. Sie geben auch die Grundwerte einer Firma oder einer Ideologie weiter. Und ich glaube, dass diese Worte auch Kultur prägen in Gemeinde, im Leib Christi. Was ist Kultur? Kultur ist die Gesamtheit dessen, was wir Menschen erschaffen und wie wir zusammenleben. Wir prägen Kultur durch unsere Sprache, wir prägen Kultur durch die Weitergabe von Werte und Wissen Kerstin prägt gerade christliche Kultur in der Jugend in diesem Raum da hinten an die nächste Generation. Durch Worte und Werte der Bibel. Worte schaffen auch Identität. Wir hier im Raum, die meisten von uns, soweit ich das überschauen kann, wir sagen, wir sind Christen. Das ist Identität. Wir gehören zu dem Christus, dem Gesalbten, dem Erlöser. Worte formen auch unser Denken, die Art, wie wir über Dinge sprechen. Und sie geben uns Kreativität und Ausdruck. Also ihr merkt schon, Worte, die sind Werkzeuge, die wirklich Kultur prägen, die etwas mit uns machen. Und das bedeutet für uns, wir müssen uns bewusst sein, welche Worte wir auswählen und welche Worte wir aussprechen. Ich habe noch ein Beispiel von meinem Schwiegervater. Er ist 82 Jahre alt, wir haben eine sehr gute Freundschaft, wir beide. Er heißt John, er ist Engländer und er war als Wirtschaftsprüfer und Finanzchef in verschiedenen Firmen unterwegs. Und er kam einmal in eine Firma und da hat er erlebt, dass der vorherige Manager sich immer hinter seiner verschlossenen Tür verkrochen hat. Er saß in seinem Büro und erst wenn es so richtig am Dampfen war, dann kam er und hat versucht, was zu retten. Mein Schwiegervater hat gedacht, nee, er ist eh sehr unorthodox in seiner Art, er war immer seiner Zeit voraus. Er hat folgendes Schild an seine Tür gemacht. General Manager's job is to be disturbed. Die Aufgabe eines Geschäftsführers ist es, gestört zu werden. Und er hatte die meiste Zeit seine Tür auf. Er wollte eine Botschaft vermitteln. Er wollte sagen, ich bin erreichbar für dich, ich will bei allem mit im Bilde sein. Ich will informiert sein, wenn ein Problem oder eine Krise beginnt und nicht erst dann, wenn die Produktion stillsteht. Seine Aussage formte eine neue Kultur in der Firma. Nach 2 Jahren war die Firma eine andere, weil er immer wieder durch Worte und Nähe Kultur geprägt hat. Ich möchte natürlich heute über Wortkultur in christlichen Kreisen sprechen. Auch in unseren Gemeinden formen unsere Worte Kultur, wie zum Beispiel unser Claim, Gott erleben, Heimat finden. Das hat uns Gott gegeben in der Gründungsphase. Und das ist, was, glaube ich, Leute erwarten können, wenn sie hierher kommen. Und was wir auch leben wollen, was wir weitergeben wollen. Zu dem Ganzen hat sich auch eine Vision gesellt, die wir dann vor ein paar Jahren auch nochmal erweitert haben. Wir haben einen Visionssatz gebildet. Unsere Vision ist es, eine Gemeinde zu sein. Also das kann auch mal so für sich stehen. Wir sind eine Gemeinde. Christliche Gemeinde, die von immer mehr mündigen Christen geprägt wird. Also immer mehr von diesen Christen sollen hinzuwachsen, die dürfen mündig werden und die ihr Umfeld hoffnungsvoll verändern. Das sagt doch etwas aus über uns, oder? Wie wir denken, wie wir leben, wie die Gemeindeleitung vielleicht die Dinge sieht, wie du das auch adoptieren kannst für dich. Ich bin hier im Quelltor. Entschuldigung, so möchte ich leben. Und diese Sätze sagen auch etwas aus, wie wir in unseren Gesprächen untereinander mit umgingen. Und das ist ganz interessant, da gibt es verschiedenste Dinge, die sich manchmal auch selbstständig machen, im positiven Sinne, aber manchmal auch so im negativen. Da habe ich 2 kleine Beispiele für euch, ganz ehrlich und vertraut hier. Wir hatten in der Gründungsphase, hatten wir mit einem Gründungscoach gesprochen und hat er gesagt, ihr müsst ja auch budgetieren, ihr müsst ja planen und so. Ja, wie sollen wir budgetieren und so, wie planen wir denn so? Dann sagte er, ja, da gibt es auch so Statistiken und so weiter. Und dann hat er damals gesagt, das war vor 15, 14 Jahren, ihr könnt davon ausgehen, dass wenn ihr so eine Gemeinde habt und dann kommen verschiedene Leute, dann gibt es so einen Schnitt von Spendern, die spenden. Manche kommen halt neu dazu. Die geben noch nicht oder fangen erst an zu geben. Gibt es welche, die geben großzügig, dann gibt es welche, die so und so geben. Und dann sagt er, da kommt ihr auf so einen Schnitt von 100 Euro ungefähr pro Kopf. In München ist es wahrscheinlich anders, weil das Gehaltsgefüge anders ist, da kommt man vielleicht so auf 150 Euro. Genau. Und dann war das ganz interessant. Dann haben wir so, und auf einmal nach ein paar Monaten begannen so ein paar Daueraufträge für die Gemeinde einzugehen. Und aber nicht so jetzt mit diesem Münchner Betrag, sondern mit diesem deutschlandweiten Betrag. Und da hat sich das irgendwie verselbstständigt. Irgendwie ging es in der Gemeinde die Runde, ja, wenn jeder 100 Euro spendet, dann ist gut und so. Ne? Und es war dann für uns natürlich spannend am Anfang. Und ich sage das nicht, um jetzt über Spenden oder Geld zu reden, bitte nicht falsch verstehen. Mittlerweile sind diese Statistiken oder Durchschnittszahlen auch ganz woanders. Aber es war interessant, wie sich so ein Beispiel selbstständig gemacht hat. Ein anderes Beispiel, was uns auch beschäftigt hat, ist, jemand kam neu in die Gemeinde und haben wir so erzählt, du bist ja schon ein paar Wochen da und so, hast du mal Lust, dich zu treffen? Ja, gerne, aber ihr habt ja so wenig Zeit. Also, du, wir nehmen uns gerne Zeit. Also, wir haben Zeit, wir nehmen uns gerne die Zeit. Und so. Und dann kam das in den Lauf der nächsten Monate nochmal so 2-3 Mal. Und dachte ich so, aha, irgendwo muss diese Worte oder die Sätze fallen in der Gemeinde, Pastoren haben so wenig Zeit. Und dann dachte ich so, das ist eigentlich gar nicht gut. Und ich dachte, ich sage das jetzt auch einmal so als Feedback hier so ganz öffentlich. Also wir haben gerne Zeit, wir nehmen uns gerne die Zeit. Also es wäre schön, wenn ihr das auch so weiter transportiert. Ja, die Pastoren haben Zeit und nehmen sich gerne Zeit. Und ihr seht, das sind manchmal so dann so Dinge, die sich verselbstständigen und die es dann irgendwie schaffen, Teil einer Gemeindekultur zu sein. Aber ebenso gibt es auch sehr viel positive Beispiele. Ein positives Beispiel von Quelltor, was fantastisch ist, ist eure Hilfeleistung und Liebe für Menschen in Not. Das ist eins eigentlich so Dienst der Hilfeleistung oder Diakonie, Fürsorge, ist eins der Themen, die mir eigentlich am wenigsten predigen im Quelltor. Da müssen wir gar nicht viel sagen. Und da habt ihr aber selber ganz positiv eure Gemeindekultur geprägt. Wenn jemand eine Not hat im Quelltor, dann sind sofort Leute da, die helfen. Also sei es, dass sich jemand die Hand kaputt macht und dann geht ihr hin und tut Holz hacken oder ihr räumt irgendwelche Wohnungen rum oder ihr baut irgendwo Küchen ab und bringt die sonst wohin oder fährt mit dem Auto wo 500 Kilometer. Das seid ihr. Und das ist die Worte, die ihr sprecht. Die Worte, die ich dann von euch höre, ist, ja, ist ja kein Problem, da können wir doch helfen. Ach, da findet sich doch bestimmt jemand. Und ein wunderbares, positives Beispiel, wie sich Kultur prägt in Worten. Ich möchte 3 Punkte heute machen. Die erste, wo ist die Quelle unserer Worte? Die zweite, welche Worte geben wir von uns? Und der dritte, wie können wir wertschätzend, ehrlich und konstruktiv durch Worte eine gute christliche Gemeindekultur im Quelltor prägen? Das sind die 3 Fragen, die ich heute beantworten möchte. Erste Frage, wo ist die Quelle unserer Worte? Wo kommen unsere Worte heraus? Wo sprudeln die hervor? Aus dem Herzen, sehr, sehr gut. Bei manchen auch aus den Köpfen, aber eigentlich aus dem Herzen. Psalm 19, Vers 15, da heißt es auch, lass die Worte meines Mundes und das Sinnen meines Herzens wohlgefällig sein vor dir, Herr, mein Fels und mein Erlöser. Und die Lobpreiser unter euch, die haben recht, es gibt ein schönes Lobpreislied. Lass die Worte, die ich sag, die Gedanken, die ich habe, das ist nach diesem Vers geschrieben. Der Psalmist überlegt hier, hey, was denke ich eigentlich in meinem Herzen? Und als zweites, welche Worte kommen aus meinem Mund hervor? Und das dritte, ist es alles wohlgefällig vor dir, Herr? So, was ist die Quelle unserer Worte? Was bewegt sich in unserem Herzen? Unsere Jüngerschaft mit Jesus beginnt durch Bekehrung. Und danach beginnt ein Prozess der Veränderung. Unser Herzen, unsere Gedanken, wie wir denken. Unsere Werte werden neu definiert. Es ist eine Reise durch das Wort Gottes. Paulus beschreibt es an die Epheser so, im Epheser 5, 26, damit er sie heilige, nachdem er sie gereinigt hat, durch das Wasserbad im Wort. Also das Wort Gottes ist wie so eine Dusche, die du über dich regnen lassen kannst und du wirst gereinigt. Wie ein Bad. Das reinigt dich und reinigt dein Herz. Dann sagt er noch im Römerbrief, passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Also der Heilige Geist nutzt das Wort Gottes, um unser Denken, unsere Sinne zu erneuern. Wir erkennen immer mehr, wer wir in Christus sind und welche Werte Jesus wichtig sind und welche Worte wir sprechen. Ein Beispiel, wenn du eine Offenbarung hast über Heilung und du merkst, so die Nase fängt das Laufen an, dann sagst du nicht mehr, ich glaube, ich werde krank. Nee, wenn du Offenbarung über Heilung sagst, welche Worte kommen aus deinem Mund? Oh, meine Nase läuft. Jesus, ich bete, dass diese Erkältung nicht durchbricht. Ich danke dir, dass ich durch Jesus' Striemen geheilt sind. Was das Herz voll ist, quillt der Mund über. Und das ist damit gemeint. Im Wasserbad des Wortes und durch die Erneuerung der Sinne. Und du sprichst anders, wenn Gottes Wort in dir ist. Der Geist Gottes vollbringt dann auch noch die Frucht seines Geistes in uns. Da schreibt Paulus im Galater 5, 22. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Das bringt der Geist Gottes in dir hervor. Nicht aus eigener Kraft, sondern du wirst transformiert durch den Heiligen Geist in dir. Und das ist eine sehr gute Frucht in dir. Je mehr das in dir hervorkommt, desto mehr ändert sich deine Fahrweise und die Worte, die du beim Autofahren sagst. Dann sagst du nicht mehr, du depperter Trottel, sondern dann sagst du, sei du auch gesegnet. Ich segne dich, ich segne dich, ich segne dich. Und Herr, ich segne mich. Ich segne mich. Welche Worte kommen aus uns hervor? Und das Schöne ist, je mehr du dann in dieser Jüngerschaft bist, desto mehr wird es dann einfach sichtbar in deinem Leben. Und es gibt vier wunderschöne Verse, oder fünf, im Epheser Kapitel 4, ab Vers 20. Da schreibt Paulus an die Gemeinde in Ephesus. Er sagt, ihr aber habt Christus nicht so kennengelernt. Da kommt vorher so ein Negativbeispiel und er macht jetzt den positiven Punkt. Er sagt, wenn ihr wirklich auf ihn gehört habt und in ihm gelehrt worden seid, wie es auch Wahrheit ist in Jesus, dass ihr, was den früheren Wandel betrifft, den alten Menschen abgelegt habt, der sich wegen der betrügerischen Begierden verderbte, dagegen erneuert werdet im Geist eurer Gesinnung und den neuen Menschen angezogen habt, der Gott entsprechend geschaffen ist in wahrhafter Gerechtigkeit und Heiligkeit. Paulus spricht hier, dass es einen alten Menschen gibt vor Christus, den wir ablegen und dass wir einen neuen Menschen anziehen, der verändert ist. Herzensveränderung, Gedankenveränderung, Frucht des Geistes. Und was ist das Ergebnis davon? Du sprichst andere Worte. Du sprichst andere Worte. Die Liebe Gottes ist in unser Herzen ausgegossen durch den Geist Gottes. Je mehr ich das erfasse und erfahre, desto mehr kann ich in Liebe anderen Menschen begegnen. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Das ist das schöne Schlüsselerlebnis. Und das geschieht nicht aus eigener Kraft, sondern aus dieser neuen Identität in Christus. Nicht aus eigenen Werken ein besserer Christ zu sein, sondern durch die transformierende Kraft seines Wortes und seine Gnade. Die zweite Frage, welche Worte geben wir denn nun von uns? Johannes Hartl, der Gründer vom Gebetshaus Augsburg, die gerade eine mehrtägige Konferenz auch in Augsburg hatten mit 11.000 Teilnehmern, hat in diesen Tagen gesagt, Liebe muss ausgedrückt werden, sonst findet sie nicht statt. Ein Mangel an Worten ist ein Mangel an Liebe. Ihr kennt diesen Spruch vielleicht, nichts gesagt ist auch schon gelobt. Oder nichts geschimpft ist auch schon gelobt. Oh, das ist noch heftiger. Das ist nicht gut. Wir dürfen und sollen loben. Wir müssen loben. Wir sollen wertschätzende Worte aussprechen. Und eigentlich ist es ganz einfach, was in deinem Herzen ist, wird durch deinen Mund hervorkommen. Und deswegen ist es so wichtig, auf unsere Herzen zu achten. In Sprüche 4, Vers 20 heißt es, mein Sohn, achte auf meine Worte, neige dein Ohr zu meinem Reden. Was für eine schöne Bildsprache. Was hast du gesagt? Was steht da in deinem Wort? Wie meinst du das? Ich liebe das. Lass sie nie von deinen Augen weichen, bewahre sie im Innersten deines Herzens. denn sie sind das Leben denen, die sie finden und heilsam ihren ganzen Leib. Mehr als alles andere, behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Mehr als alles andere, behüte dein Herz. Achte auf dein Herz. Was lässt du in dein Herz rein? Was konsumieren wir? Mit welchen Menschen umgeben wir uns? Das heißt nicht, dass wir den Trugschluss der Askese im Kloster folgen müssen. Stille Tage oder Besinnungstage sind mal gut, aber wir sollen Salz und Licht sein. Jemand hat mal gesagt, er würde am liebsten an den Pforten der Hölle eine Gemeinde bauen. Versteht, was ich meine? Wir müssen unser Herz bewahren. Was lassen wir da rein? Mit was füttern wir es? Und am besten füttern wir es mit dem Wort Gottes, mit der Liebe des Heiligen Geistes, die uns der Vater gibt. Und dann kommt aus unserem Mund auch anderes hervor. Was kommt aus unserem Mund hervor? Bin ich zufrieden damit? Falls nicht, geh zu Gott. Tu Buße von alten Gedanken. Lass dich durch das Wasserbad des Wortes und durch seinen Heiligen Geist transformieren. Wie geht es? Lies täglich sein Wort. Bitte den Heiligen Geist um Offenbarungserkenntnis. Lerne aus Gottes Wort. Erneuere dein Denken. Bitte den Heiligen Geist um Transformation deines Herzens. Bete, Jesus, lass mich dir immer ähnlicher sein. Oder bete ganz bewusst den Epheser-Vers. Jesus, wenn ich heute den Tag beginne, lege ich den alten Menschen mit allen egoistischen und fleißlichen Gesinnungen ab. Ich trete ganz bewusst in meine neue Identität in Christus. Ich danke dir, dass du mich zuerst geliebt hast und dass Worte der Liebe, der Klarheit, der Freude, des Friedens aus meinem Mund heute kommen. Paulus drückt es noch krasser aus im Galater 2,20. Ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch oder im Natürlichen hier auf Erden lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Paulus sagt hier, wenn ich hier diesen neuen Menschen lebe, dann geht das nur, wenn ich den alten Christian als gekreuzigt sehe. Und ich kann hier nur leben durch die Liebe Gottes in mir, durch die Gnade Gottes in mir. Ein paar rhetorische Fragen. Welche Worte gebe ich von mir? Was sagst du, wenn du am Morgen in den Spiegel schaust? Du schaust aber heute wieder gut aus, Christian. Der Schlagzeuger von Kerstins Gospelchor hat es mal gesagt. Ich sage jeden Morgen, wenn ich aufstehe, du schaust aber gut aus. Welche Worte gebe ich von mir, wenn ich den Tag beginne? Oder das Meeting mit dem Chef wieder. Oder das Meeting mit dem Chef. Herr, ich brauche deine besondere Liebe und Gnade heute. Ich segne ihn jetzt schon. Welche Worte in der Arbeit bei Kollegen und Kunden? Wir sind manchmal auch so beim Smalltalk, fühlen wir uns manchmal so verpflichtet, bei allem mitzumachen oder bei allem mitzulachen. Müssen wir gar nicht. Wie spreche ich über meine Vorgesetzten? Lästere ich mit meinen Kollegen? Oder sage ich, da mache ich nicht mit? Im Sportverein oder beim Hobby? Im Gespräch mit Geschwistern in der Gemeinde? Spreche ich überhaupt mit anderen über dritte Personen? Bin ich ein reifer Christ, der gelernt hat, seine Konflikte direkt mit der betreffenden Person zu klären? Wie spreche ich über meine Geschwister? Wie spreche ich über meine Leiter? Wie spreche ich über meine Pastoren? Ich habe mal was gelesen, das fand ich ganz gut. Unreife Christen sprechen schlecht über Abwesende. Reife Christen sprechen authentisch und ehrlich mit Anwesenden. Unreife Christen kritisieren Abwesende bei anderen. Reife Christen geben ehrliches, direktes Feedback. Unreife Christen teilen aus, aber stecken nicht ein. Reife Christen sind offen für konstruktives Feedback. Das sind herausfordernde Zeilen, die fordern mich heraus. Aber ich will da reif sein. Etc., etc., etc. Wir könnten hier endlos weitergehen, aber ich glaube, ihr versteht meinen Punkt. Bevor ich mit dem dritten und letzten Punkt, der recht kurz ist, abschließe, möchte ich nochmal erinnern an das Wort von Johanna Planet, was sie im Oktober 2025 hier gegeben hat. Erinnert euch vielleicht, sie ist die Gründerin vom Gebetshaus in München. Wer von euch kennt Johanna Planet? Viele, ja genau, ihr wart auch da. Und sie hat den Eindruck, und ich möchte nochmal Auszüge daraus vorlesen, sie sagte an die Quelltor-Gemeinde: Nehmt meine Worte ernst, fangt an zu glauben, lasst die Kraft meiner Worte sich entfalten. Ich musste da an die Predigt von Carlos denken im letzten Jahr, wo du gesagt hast, manchmal sitzen wir mit angezogener Handbremse da. Wir dürfen diese Handbremse lösen. Ihr, die ihr müde geworden seid, ihr, die ihr schwere Lasten tragt, kommt zu mir. Mein Feuer ist Kraft, Stärke, Liebe und Wiederherstellung. Bei mir seht ihr klar, ihr empfangt meine Wahrheit und Weisheit wieder neu. Es tobt ein Kampf um euch, um eure Aufmerksamkeit, um eure Herzen. Und es stimmt. Es ist ein geistlicher Kampf um eure geistliche Aufmerksamkeit, ein Kampf um geistliche Intimität, Intimität mit mir, Jesus. Es ist alles bereitet, ich habe einen Tisch für euch gedeckt im Angesicht eurer Feinde, euch zu beschenken mit frischem Brot und frischem Wein. Und das war ein Aufruf, Gottes Wort ernst zu nehmen, von ihm Weisheit und Wahrheit zu empfangen, alle Aufmerksamkeit und Intimität ihm zu geben und täglich vom Brot des Herrn zu nehmen. Jesus sagte ja selbst in Matthäus 4,4, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Jetzt möchte ich abschließen und Vorschläge machen, wie Wortkultur in unserer Gemeinde aussehen könnte. Ich habe hier eine kleine Liste. Ich könnte mir vorstellen, es wäre sehr gut, wir kommunizieren klar, direkt und in Liebe miteinander. Das bedeutet, wenn wir manchmal aufgewühlt sind, dann müssen wir vielleicht vorher erstmal ins Gebet gehen bei einer Situation und Gott um Hilfe bitten. Überhaupt generell mache ich das. Ich mache es sogar, wenn das Handy klingelt. Heiliger Geist, hilf mir. Staudinger, hallo. Wir geben konstruktives Feedback, also ein Feedback, was hilft, was weiterbringt. Und wir sprechen die Wahrheit. Nicht um den heißen Brei rumreden, sondern lieber die Wahrheit und die in Liebe, wie es im Epheserbrief heißt. Wir ermutigen und loben uns. Das finde ich so wichtig, einander zu ermutigen, einander zu loben, Wertschätzung auszudrücken. Wenn jemand etwas Gutes macht, es einfach mal zum Ausdruck zu bringen. Oder einfach mal zu überlegen, auch am Sonntagmorgen, wenn man in die Gemeinde fährt, Geist Gottes, wen könnte ich heute ermutigen? Meines Wort Gottes sagt, wir kommen einander und jeder sollte etwas vorbereitet haben. Heißt es über die Geistesgaben. Jeder sollte etwas dazu bringen und einbringen. Und wir kommen zusammen zur Ermutigung, zur Ermahnung. Wen könnte ich ermutigen? Und dann vielleicht auch mal auf jemanden hingehen und sagen, du, ich nehme das immer so selbstverständlich mit dem Beamer-Dienst, aber ich bin dir echt dankbar. Uschi, danke, dass du da heute Morgen hinten sitzt und das machst. Oder verschiedene andere Dinge. Danke, Robert, dass du im Reinigungsteam bist, dass du dir als Mann da nicht zu schade bist und dass du hier einmal im Monat reinigst. Finde ich klasse. Und betet dann und segnet jeden Stuhl. Wir könnten jetzt so durchgehen, aber ihr versteht, was ich meine. Einander ermutigen und loben. Wir segnen uns, wir sprechen segnende, heilende Worte über uns. Und wir reden nicht herablassend oder schlecht über andere. Das ist, glaube ich, auch einfach ein wichtiger Punkt. Wenn wir Kritik an jemand haben oder über jemand was zu sagen haben, dann geh auf die Person direkt zu. Und ich verstehe schon, wenn man sich manchmal Rat holen möchte. Aber dann versucht es vielleicht anonymisiert zu machen. Du, ich bräuchte da mal deinen Rat. Gibt es eine Person, weiblich, Mitte 50, blondes Haar? Nee, das ist auch schon wieder zu viel. Man muss nicht immer die Namen nennen, wenn man Rat holt. Ne? Ja. Teil 2, dann haben wir es schon. Wir klären Probleme immer zuerst mit der jeweiligen Person. Also es trifft so die Dinge. Wir sprechen Verletzungen an. Ich glaube, in Gemeinden gibt es oftmals viel zu unnötig Verletzungen, die da sind und die manchmal auch ganz unbewusst geschehen. Also ich habe mal was salopp gesagt, habe gedacht, die Person würde das verstehen, so vom Humor her, und es ging total schief. Also ich habe da echt Mist gebaut. Und dann hat die Person mich angerufen und hat es auch gesagt. Und ich habe mich dann entschuldigt und ich fand es aber so gut, dass die Person sich gemeldet hat. Und manchmal geschehen Dinge auch so ganz unbewusst. Oder man hat so verschiedenen Ebenen von Humor ist eh gefährlich. Also Sarkasmus, würde ich sagen, ist schon fast halb okkult. Sarkasmus ist nicht gut. Nee, echt, ernsthaft. Sarkasmus tut doch eigentlich nur weh, oder? Ja, genau. Also, ja. Also okkult bedeutet ja im Sinne von teuflisch, also aus des Teufels Geist. Also gut, müssen wir jetzt nicht theologisch klären. Naja, also wir vergeben einander. Das ist auch. Don't hold a crutch. Also nicht irgendwie so, ja, ich vergeb dir. Aber ich merke mir das. Nee, vergeben ist wirklich vergeben. Und da braucht es auch Gnade. Also du musst selber erfahren haben, dass dir vergeben wurde, dass du einander vergeben hast. Dann ist nochmal auch ein Unterschied zwischen vergeben und versöhnen. Das ist dann nochmal ein tieferer Schritt. Wir verbreiten keine Gerüchte. Die Pastoren haben Zeit und treffen sich gerne mit dir. Wir singen und beten laut. Auch ganz wichtig, wir leben unseren Glauben aus, wir singen, wir heben die Arme, unsere Worte drücken aus, was unser Herz voll ist. Wir bekennen Jesus Christus als unseren Herrn, weil wir wissen, dass er uns vor unserem Vater bekennen wird. Wer mich vor den Menschen bekennt, den werde ich auch vom Vater bekennen. Also ihr merkt, Worte bilden Kultur. Ich bin lang gesessen über diesen Worten. Ich fand es herausfordernd, das zu gestalten. Ich hoffe, ihr seht mein Herz, ihr seht Gottes Herz in dem. So, Gott hat mich heute gesandt, hört das, was Gott euch sagt. Danke für Apostelgeschichte 10, Vers 33. Ich möchte noch mal gern den Chorus von dem letzten Lied singen. Hier bin ich, nimm mein Herz, mach es weich, forme es. Dein Wille soll auch meiner sein, Jesus, mein Leben soll dich verehren. Die Worte, die ich spreche, sollen ihn verehren. Das wäre mein Gebet heute Morgen, dass wir da einfach mit einem anderen Ansatz rausgehen, behutsamer, ehrlicher, liebevolle Worte sprechen. Und vielleicht noch ein wichtiger Punkt, Liebe ist nicht nett. Liebe ist ehrlich. Stop being nice, start being real. Hör auf, nett zu sein. Fang an, ehrlich zu sein. Kam mir gerade so spontan. Oh Jesus, danke Geist Gottes für deine Gegenwart. Du sollst verehrt sein. Hier bin ich, nimm mein Herz, mach es weich, forme es. Dein Wille soll auch meiner sein. Jesus, mein Leben soll dich verehren. Und hier bin ich, nimm mein Herz.
Jesus, mein Leben soll ich verehren, soll ich verehren. Immer mehr sehen, was du siehst, immer mehr tun, was du tust. Jesus,
Jesus, das ist unser Gebet heute Morgen. Nimm unser Herz und form es. Danke für die Veränderung durch dein Wort und deinen Geist. Erneue du immer wieder unsere Sinne. Lass uns unsere Identität in dir sehen, wie geliebt und versetzt wir sind an himmlische Orte, jetzt schon hier auf Erden. Lass dein Wort reichlich in unserem Herz und Gedanken wohnen und lass Worte des Lebens, der Ermutigung, der Ermahnung direkt von deinem Thron durch unser Leben fließen. Lass unser Leben dich ehren, lass unsere Worte dich ehren. Lehre uns, Worte des Lebens zu sprechen. Amen.